SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Marion Theis. Bundesinnenministerin Faeser will es rechtsextremen Gruppen und Parteien schwerer machen, an Geld zu kommen. Dazu will sie gesetzliche Regelungen ändern. So soll das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten bekommen, Finanzströme zu unterbinden. Mein Kollege Björn Dahke berichtet aus Berlin.
Nancy Faeser will ein Signal senden.
Niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, darf sich sicher sein, dass das unentdeckt bleibt.
Bisher darf der Inlandsgeheimdienst Finanzströme nur durchleuchten, wenn es um Volksverhetzung und Gewalt geht. Nach Faesers Plänen soll es künftig ausreichen, dass es eine mögliche Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt. Dieses sogenannte Gefährdungspotenzial müsste im Bundesverfassungsschutzgesetz als neues Kriterium ergänzt werden. Außerdem soll es für die Ermittler einfacher werden, Auskunft zu bekommen über Konten von Extremisten. Die Union begrüßt das. CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz verlangt aber, nicht nur auf Rechtsextremisten zu schauen.
Frau Faeser darf auf keinen Fall auch die Gefahren der islamistischen Gruppierungen unterschätzen. Beides sollte geregelt werden.
Faeser will in der nächsten Woche konkretisieren, wie die Finanzströme von Rechtsextremisten besser aufgedeckt werden können. Wann daraus ein Gesetzesvorhaben wird, ist aber noch unklar.
Seit Jahren diskutieren Politiker, ob der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden sollte. Die Bundesregierung hat sich jetzt dagegen entschieden. Vera Wolfskämpf berichtet aus Berlin.
Niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. So steht es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Und so wird es wohl auch bleiben. Eigentlich hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart, den Begriff Rasse zu streichen. Denn die Formulierung legt nahe, dass es menschliche Rassen überhaupt gibt. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, hatte sich jedoch gegen eine Streichung ausgesprochen. Der Begriff erinnere an die deutsche Geschichte und an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen, in erster Linie Jüdinnen und Juden. Die Einwände seien richtig, heißt es jetzt aus Koalitionskreisen, wie zuerst die Rheinische Post berichtete. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte, zwar würde man das heute anders formulieren, dennoch gehe von dem Begriff eine klare Schutzfunktion aus. Die rechtspolitische Sprecherin der FDP, Katrin Helling-Pla, findet es richtig, dabei zu bleiben, solange keine unmissverständliche Formulierung gefunden wird, die auf allgemeine Zustimmung trifft. Um das Grundgesetz zu ändern, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. CDU und CSU hatten bereits in der Vergangenheit abgelehnt, die Streichung mitzutragen.
Die EU hat sich auf strengere CO2-Grenzwerte für Lastwagen und Busse geeinigt. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Das Vorhaben stand auf der Kippe. Die Zustimmung aus Deutschland kam erst im letzten Moment. Die für heute geplante Abstimmung zum europäischen Lieferkettengesetz wurde dagegen verschoben. SPD und Grüne wären dafür gewesen. Die FDP hält die Anforderungen an Unternehmen für zu hoch. Bundeskanzler Scholz ist in Washington eingetroffen. Er kommt heute mit US-Präsident Biden zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen. Der Besuch ist auf 60 Minuten angesetzt. Hauptthema wird die weitere Unterstützung der Ukraine sein. Der Chemiekonzern BASF wird sich von Anteilen an Unternehmen im westchinesischen Korla trennen. Verschiedene Medien hatten berichtet, dort würden Uiguren zur Zwangsarbeit eingesetzt. Einzelheiten von Sabine Geipel.
In einer Pressemitteilung führt BASF zunächst andere Gründe für die Trennung der Anteile an, wie den Wettbewerbsdruck, unter dem die Produktion von chemischen Vorprodukten in den beiden Unternehmen mit dem chinesischen Partner Markor stehe, sowie eine ungünstige CO2-Bilanz, unter anderem weil dort Kohle als Rohstoff eingesetzt würde. Das Unternehmen betont, regelmäßige Untersuchungen hätten keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in den Joint Ventures ergeben. Dennoch nehme man die kürzlich veröffentlichten Berichte und die schwerwiegenden Vorwürfe über den chinesischen Partner sehr ernst. Diese wiesen auf Aktivitäten hin, die nicht mit den Werten von BASF vereinbar seien. Daher werde das Unternehmen den laufenden Prozess zur Veräußerung der Anteile an den beiden Joint Ventures in Korla beschleunigen, heißt es weiter in der Mitteilung. An der Präsenz von BASF in China ändere sich dadurch aber nichts. Das Unternehmen halte an seinen Geschäftsaktivitäten und geplanten Investitionen in China in vollem Umfang fest.
Knapp 5 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in Deutschland gespendet worden. Eine beachtliche Summe. Allerdings ist sie kleiner als im Jahr davor, heißt es vom Deutschen Spendenrat. Der hat heute seine Bilanz 2023 vorgestellt. Am großzügigsten sind nach wie vor ältere Menschen ab 60, sagt Lars Kolan vom Deutschen Spendenrat. Er erklärt, warum die Spendensumme insgesamt zurückgegangen ist.
Erstmal muss man sagen, 5 Milliarden ist eine beeindruckende Zahl. Und wenn man weiß, dass die alle aus deutschen Haushalten gespendet werden, umso mehr. Die 700 Millionen weniger als im letzten Jahr, auch weniger als im vorletzten Jahr, resultieren einfach daraus, dass wir ja in 21 die Ahrtal-Katastrophe hatten und in 22 den beginnenden Ukraine-Krieg. Das waren extrem spendenstarke, solidarische Jahre. Und von daher fallen wir auf ein Niveau von davor wieder.
Der Tourismus in Deutschland hat sich gut von der Corona-Krise erholt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag die Zahl der Gästeübernachtungen letztes Jahr bei rund 490 Millionen. Der Branchenverband DTV spricht von den zweitbesten Zahlen in seiner Geschichte. Dieses Jahr dürften die Zahlen ähnlich gut werden, auch wegen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. Daran wird auch ein Hinweis aus dem britischen Außenministerium nichts ändern. Die Kollegen in London haben vorsorglich die britischen Fußballfans vor deutschem Bier gewarnt. Manche Sorten hätten ein Quäntchen mehr Alkoholgehalt, als die Briten das vom heimischen Bier gewohnt seien. Deshalb rate man zur Vorsicht. Für diesen Ratschlag hat das Ministerium jede Menge Hohn und Spott geerntet, sagt London-Korrespondentin Gabi Biesinger.
Die Daily Mail schreibt etwa, wir sind eine Lachnummer in Deutschland, dass unsere Beamten vor sowas warnen. Vom Nanny-State ist da die Rede, ein Ministerium, das sich zum Kindermädchen aufplustert und sinnlose Hinweise verbreitet. Und ein konservativer Abgeordneter hat gesagt, wir haben gerade so viele ernste Probleme, um die sich das Außenministerium kümmern könnte, etwa Weltfrieden. Da können die sich Kommentare über deutsches Bier gut sparen. Und auch der britische Steuerzahlerbund hat sich geäußert und sagt, Briten, die in Berlin ein Bier genießen, die brauchen keine Lektionen von Spaßbremsenbeamten. Gut gefallen hat mir auch der Kommentar der Boulevardzeitung Sun. Die schreiben, was kommt denn da als nächstes? Dass sie uns sagen, wie viele deutsche Bratwürste wir im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung essen dürfen? Also, um es zusammenzufassen, diese Warnung ist nicht so gut angekommen.
Fokus Südwest.
Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule im badischen Offenburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mord erhoben. Der 15-jährige mutmaßliche Täter soll einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen haben. Er sitzt seit der Tat im November in Untersuchungshaft. Das Landgericht Offenburg muss nun entscheiden, wie der Fall weiter behandelt wird. Von rechtsextremer Hetze bis zur Anleitung zum Bombenbau. Inhalte im Internet können Kriminalität durchaus befördern. Die baden-württembergische Regierung will deshalb die Internetnutzung für Menschen in Haft einschränken. Dazu plant sie ein Pilotprojekt. Einzelheiten von SWR-Reporter Knut Bauer.
Ziel des Projekts sei es, Gefangene auf die Entlassung vorzubereiten. Es gehe nicht darum, dass Häftlinge am Computer spielen oder unkontrolliert im Internet surfen, so Justizministerin Gentges gegenüber dem SWR. Ohne Internetzugang sei die Wohnungs- und Jobsuche oder der Kontakt zu Behörden nur schwer möglich. Derzeit wird laut Ministerium die Ausschreibung für ein spezielles Computersystem vorbereitet. Die Internetanwendung in den Zellen soll kontrolliert werden. Geplant seien auch digitale Angebote wie Filme, E-Learning oder ein schwarzes Brett der JVA. Als erster Einsatzbereich komme der offene Vollzug in Frage, um den Übergang aus der Haft in die Freiheit zu begleiten.
Die Bauern lassen mit ihren Protesten nicht locker. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann ist heute von demonstrierenden Landwirten aufgehalten worden. Kretschmann war im Alb-Donau-Kreis unterwegs und wurde am Windpark Berghülen gestoppt. SWR-Reporterin Maja Nötzl.
Mehr als 2 Dutzend Traktoren haben Ministerpräsident Kretschmanns Weiterreise behindert. Die Bauern haben sich zu einer unangemeldeten Demo zusammengefunden. An ihren Traktoren sind Schilder mit Aufschriften wie »Die Regierung macht Mist« zu lesen. Sie scheinen derzeit noch weitere Bauern für den Protest zu organisieren. Inzwischen hat sich der Ministerpräsident mit den Landwirten unterhalten. Die nächste Station auf Kretschmanns Rundreise durch den Alb-Donau-Kreis, eine Photovoltaikanlage, fällt aus.
Die Narren und Närrinnen sind los. Heute Abend steigt im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz die berühmte Fernsehfastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Das ZDF überträgt live ab 7:45. SWR-Reporter Stefan Schmelzer über das Programm.
Im Mittelpunkt der Sitzung stehen vor allem wieder die politischen Beiträge. So teilen unter anderem die Symbolfiguren der Mainzer Fasnacht, der Protokoller, die Moguntia und der Till, gegen die Bundesregierung und die Opposition aus. Auch Donald Trump, der wieder als US-Präsident kandidieren will, kriegt dafür verbal eins auf die Mütze. Neben den politischen Vorträgen wird es aber auch wieder Gesangs-, Tanz- und lustige Beiträge, den sogenannten Mainzer Kokolores, geben. Durch die Sendung führt Sitzungspräsident Andreas Schmidt, der auch wieder in seiner Rolle als Obermessdiener auftritt und dabei unter anderem den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch scharf kritisiert. Mit viel Politprominenz wird am Abend nicht gerechnet, so werden seit vielen Jahren erstmals keine Mitglieder der Bundesregierung dabei sein.
Und dann war da noch
der Polizist aus Trier, der entlassen wurde, und zwar wegen 180 Kilogramm Käse. Der Beamte war vor 5 Jahren bei einem LKW-Unfall im Einsatz. Der Lastwagen hatte Käse geladen. Der Polizist forderte damals einen Mitarbeiter der Bergungsfirma auf, ihm die Käsepackungen zu übergeben, die noch unbeschädigt waren. Die hat er dann im Polizeibus abtransportiert. Dafür ist er jetzt seinen Job los. Was für ein Käse.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.